Mal starten, kann schon mal laufen.
Okay, let's go. So, mal, Jakob macht hier auf Play, aber er ist noch gar nicht ready. Da, er ist zurück, Leute, let's go.
Alright, leg mal los.
Jakob liest ein Buch, er ist zurück in Nashville. Und ja, erzähl mal, schau mal, was ist in dem Buch? Parenting, was ist das? Parenting 101.
Aber wo, ich weiß, warum reagierst du so? Ich lese mein Buch doch immer, wenn wir einen Podcast anfangen.
Nice, Alter. Das ist ein perfektes Segment, Alter.
Let's go, wir sind da, Mann. Let's go, lass drüber reden, Mann. Was war da los? Mann.
Ja, aber erzähl mal, Mann. Ich will erstmal, bevor wir später in die Materie einsteigen, Mann, Alter. Roadtrip Warriors, Alter. Trip durchs ganze Land gemacht, Alter. Erzähl. Ja. Ihr habt euch Zeit gelassen, ne?
Ja, also.
Ganz genüsslich.
Ich habe keinen Stress. Ja, ganz genüsslich. Ich so, Roadtrips sind komplett entspannt, wenn du keinen Zeitdruck hast. Also warte mal kurz, ich mache mir nochmal.
Vor allem, ihr seid ja auch mit dem kleinen Ding unterwegs, Mann. Was ist das, ein Corolla oder was?
Camry.
Alter, ich so shit, Alter. Ich habe mir einen neuen Wagen rausgelassen wegen Business und allem. Du weißt, ich mache meine Real Estate Renovation und alles und ich muss halt oft mal irgendwie Sachen rumhauen und alles. Deshalb habe ich mir einen Truck rausgelassen. Also sehr, sehr amerikanisch.
Du lebst auch in Texas.
Da kann man
einen Truck auch schon mal machen.
Auf jeden Fall. Also sowas wäre halt auch perfekt für euch gewesen. Dann lädst du die Ladeklappe hinten voll, Alter. Hinten drin alles dicht. Aber also Respekt, Mann. Ich habe natürlich dann bloß gesehen, Alter. Ihr habt das Ding rappelvoll, Alter. Das war bis zum Max, Alter, geladen.
Ich geb dir das Play-by-Play, okay? Ich habe... Wir hatten Christmas in New York. Ich habe ja immer noch gewartet, ob da noch was kommt von den Giants. Ganz New Jersey hatte Norovirus.
Mhm.
Das heißt, ganz New Jersey hat Norovirus. Wir hatten Norovirus.
Was ist Norovirus? Was sind da die
Symptome?
Okay, ja.
Stomach flu, ja. Terrible. Terrible.
Also richtig, also auf beiden Enden, ne, kommt's raus.
Ja, terrible. Das ist
Katastrophe, ja.
Mal kurz wieder gehumbled, mal kurz einfach wieder froh sein, dass du lebst, dass alles gesund ist. Das humbelt dich so schnell, Bro.
Setzt Dinge in Perspektive, meine ich so. Oh, shit.
Jeder Tag ist ein Blessing. Thank the Lord.
Absolut, ja. Alter.
Nee, Mann, das war Weihnachten. Dann haben wir gesagt, okay, lass einfach mal einen Strich und das Ganze setzen. Ich kann Florida eh besser trainieren und wir haben das Apartment da noch. Das heißt, wir sind runtergefahren nach Florida. Wir haben da eine Woche gechillt mit meiner Cousine, die noch dabei war. Ja. Auch anderes Programm. Also wir sind ja in Fort Lauderdale, was wirklich Südflorida ist. Da unten 75 Grad Fahrenheit jeden Tag. Ach, dann jeden Tag am Strand.
Das ist geil.
Nachmittags für 4-5 Stunden am Strand gechillt, bisschen Bücher gelesen, gequatscht und danach die Wohnung ein bisschen zusammengepackt, aber nicht zu viel, weil ich habe den NFL Moving Service benutzt. Ja.
Was ist das denn?
Über die NFLPA kriegst du eine Preferred Rate.
Ist nicht umsonst. Ach so, okay, also billig, okay.
Preferred Rate mit so einem Premium Moving Service, das heißt, die kommen, die packen wirklich alles zusammen, organisieren das Ganze, tun dein ganzes Geschirr und so weiter in Papier einwickeln und alles, boxen das Ganze auf, packen das in den Truck und fahren das Ganze dann dahin, wo du es hinhaben willst.
Krass.
Einziges Drawback ist, es dauert ein bisschen. Das heißt, das Ganze wurde eingepackt letzten Mittwoch. Wir waren dann noch ein paar Tage in Fort Lauderdale, einfach nochmal die Sonne ein bisschen zu genießen, aber auch, weil ich gesagt habe, hey, alles, was im Badezimmer ist, alles, was in der Küche ist, packe ich selber zusammen.
Klar.
Und habe mich da mit dem Volume ein bisschen überschätzt.
Also, ich sag's dir, Mann. Es ist immer, wer man denkt, Alter, ich bin in meinem Leben oft genug umgezogen. So. Du unterschätzt es immer, Alter.
Unterschätzt jedes Mal. Ich habe gedacht, okay, ich sag den Jungs einfach, hey, lass die Küche in Ruhe. Also so alles, was so Essen und Gewürze ist und sowas und ein paar Pfannen und sowas, könnt ihr alles in Ruhe lassen. Und alle unsere Klamotten in Ruhe lassen und die Badezimmer in Ruhe lassen. So die ganzen Hair-Products und sowas. Und dann habe ich das alles noch in den Tagen zusammengepackt und in mein Auto geladen. Und mit jeder Ladung, die ich reingepackt habe, habe ich gedacht so,
zum Schluss, Digga, Lowrider, Alter. Lowrider, Roadtrip, Alter.
Der Camry war bis unter die Decke voll. Und wir haben es dann in drei Etappen gemacht. Wir sind von Fort Lauderdale nach St. Augustine. Das ist so eine Town südlich von Jacksonville. Also es ist North Florida. Ja.
Und was war da so stundenmäßig?
Ah, das waren viereinhalb Jahre hoch.
Okay, ja.
4,5 der hoch. Wir haben da auch dann, wir haben vormittags immer dann entspannt gemacht. Mhm. Wir haben vormittags bis in St. Augustine angeschaut. Ich bin bei Familie vorbeigegangen, Cousins, Cousinen, alle neuen Babys und sowas nice. Geküsst und so. Und von da dann Kissing Babies, baby.
Politiker, da dann
sechs Stunden hoch nach Atlanta. Das war, glaube ich, der größte Jump.
Ja, was ist das?
Sechs Stunden, also Jacksonville, Atlanta, okay. Sechs.
Und wer, sechs okay, wie schaut der Roadtrip, wer fährt, ich was fahr. Läuft, wer ist am Aux? Ich weiß, du bist ja einer, der du...
Ich bin am Aux,
yeah.
Also alles gut. Ja, ich fahre, nice. Ich bin am Aux und ich brauche Snacks. Nice. Also ich bin jemand, ich bin kein Automensch, ich mag Fahrgefühl, gibt mir nichts und sowas. Yeah, das heißt, ich habe so ein bisschen ADHD, das heißt... Wenn ich im Auto sitze, sobald die Autofahrt länger ist als 20 Minuten, werde ich instant müde. Aber die Skills, die wir im Football gelernt haben, transition auch in die echte Welt. Du sitzt im Meeting, ja, es ist nachmittags und sowas.
There you go.
Das Meeting ist lang.
Sunflower Seed.
Sunflower Seed.
Dein Mund was zu tun hat. Absolut.
Hey, yo.
Pause.
Dein Mund was zu tun, Pause. Genau, das heißt, ich hab mich irgendwie wachgehalten, aber sechs Stunden hoch nach Atlanta, da nochmal gepennt, sind da morgens dann was essen gegangen und bei meinem alten Running Back Damian Harris kurz vorbei, nice. Da das Baby geküsst und dann nochmal 4,5 Stunden hoch nach Nashville und das war's.
Alles easy, Alter, aber schön, so ist halt rund nice, Alter, das ist schön unterbrechen in Etappen. Dann ja. Macht,
und
da
du,
macht
das ja echt ganz, Etappen, fast genüsslich. Du hast Leute, die du besuchen kannst auf dem Weg.
Dann 100%ig, Mann. Und okay, Snack of Choice, also Sonnenblumenkerne.
Sunflower Seeds. Ich habe Kaugummi für die Low-Carb-Variante.
Okay,
und dann nice. Habe ich noch eine so ungesunde Variante, wenn es ganz hart kommt. Also wenn ich im letzten Quarter bin.
Ja.
So ein kleiner Bag, Flaming Hot Cheetos oder Gummibärchen.
Ich denke, Gummibärchen ist ja mein Weakness, ja. Ey.
Und also für mich sind alles, Bro, alles, was süß ist, ist meine Weakness.
Ich habe auch krassen Sweet Tooth, Mann. Ich bin besser geworden. Ich bin einfach besser geworden, einfach es nicht zu kaufen. Weil wenn es im Haus ist, dann wird es zerstört.
Dann wird es zerstört. Sofort.
Aber
wir haben jetzt gerade den einzigen Snack, den wir hier haben. Wir haben so Dattel-Kokosnuss-Röllchen oder sowas. Ja, so,
yeah, yeah, yeah.
So gesundes. So yeah, gesundes yeah. Kann ich da haben, weil da esse ich nicht so viele.
Genau.
Aber wenn es eine Packung Gummibärchen ist, dann wird die gegessen, sobald die aufgemacht
yeah,
wird.
Ja, und da wird auch nicht ein oder zwei, ja. Das Ding ist weg. Aber okay, cool. Musik of choice, Audiobook, wie schaut das aus?
Wenn ich alleine bin, bin ich Audiobook oder Podcast. Jeden Fall, ja.
Big Podcast Guy, ja.
Big Podcast. Ich habe jetzt auf dieser Fahrt, auf YouTube einige Podcasts gehört. Ich habe so einen Handyhalter. Mhm. Ich habe da so Podcasts reingemacht, weil ich mein Off-Season-Training diese Woche ja alleine mache. Ja, also ich mache ich hole mir zwar Trainer und sowas an die Hand für das Off-Season-Training, aber ich werde hier in Nashville stationiert sein.
Genau.
Und ich will so ein bisschen die ganzen Sachen, die ich über meine Journey gelernt habe, zusammenführen. Und selber sozusagen responsible sein für die Sachen, die ich mache. Also,
krass, Mann.
Wenn du zum Trainer hingehst, das ist cool. Ich liebe das auch. Da bist du dann in guten Händen. Aber dann machst du ja immer dem seine Philosophie. Ja, wenn du zu Pete Bomarito gehst, dann machst du Sprinttraining sozusagen die ganze Zeit. Wenn du hier hingehst, die sind mehr Powerlifting. Und ich habe halt jetzt über das Yoga, über das Bücherlesen, über die ganzen verschiedenen Sachen, Influencer, die ich habe, halt einige Sachen, die ich einfach gesagt habe, hey, die will ich jetzt mal in mein Off-Season-Programm mit einbauen.
Ach, krass, nice,
und schauen, wie das Ganze funktioniert. Genau, das heißt, ich habe da einige Podcasts angehört mir darüber, direkt auf Amazon, dann das Equipment dazu bestellt und sowas. Und jetzt wird langsam aber sicher hier alles eingerichtet. Und dann bin ich hier in Nashville an meinem Ding machen dieses Jahr.
Shit, let's go. Wir reden drüber, Mann. Lass los. Lass
den Podcast starten, Mann. Wo ist die Musik?
Ah, sheesh. Nice, Alter. Folge 41, Leute, Mann. Willkommen zurück bei Game Changers, Mann. Wir haben eine geile Folge, Mann, Alter. Ich freue mich auf heute. Wir reden, was letzte Woche passiert ist, Wildcard Week. Wir schauen auf diese Woche, Divisional Round. Wir reden über das Duell der Giganten, Lamar Jackson versus Josh Allen. Was haben wir noch am Start? MVP-Debatte reden wir. Aber als allererstes, Mann, ich will ganz kurz Big Announcement geben. Leute, Mann, ihr habt mich gefragt. Und der MVP, ganz ehrlich, meine Frau hat abgeliefert und die hat mir Let's das Okay gegeben. Wir sind dieses Jahr im Hype-House am Start. Let's go! Let's go! Nee, ganz ehrlich, Alter, riesen Shoutout an meine Frau, die, während ich eine Woche weg sein werde, hier zu Hause die Stellung hält mit drei Kindern, mit drei kleinen Kindern, die alle drei echt viel Arbeit abverlangen. Aber nee, ich werde am Start sein. Ich freue mich echt, Alter, die ganzen Jungs wieder zu sehen, Mann. Ich und Jakob sehen uns ja auch immer nur über den Screen, weißt du? Und dann sind wir in Person zusammen, werden live dort einen Podcast aufnehmen, was sehr geil ist. Und einfach die ganze Bromance-Crew zu sehen und einfach am Start zu sein, für euch Content zu machen und einfach dort zu sein und den Vibe mitzuerleben, Mann. Alter, ich freue mich richtig, Mann.
Ja, ich glaube, es wird cool, Mann. Es ist einfach anderer Vibe, wenn alle in Person damit dabei sind. Ja, und dieses Jahr in New Orleans, Mann.
Was auch gespannt, sehr geil ist, muss man dazu sagen. Ich habe es öfter schon mal erwähnt, jedes Jahr, also bei jedes Auswärtsspiel in einem NFL-Auswärtsspiel, du gehst, das Menü jedes Auswärtsspiels ist immer dasselbe. Das Einzige, was sich ändert, ist die Location und wer das zubereitet. Und ich sag's dir, kocht, Digga, New Orleans, das Essen, ich weiß nicht warum, was die in ihr Essen reintun, irgendein Crack. Special Gewürz, Digga, es ist das Essen da unten. Es ist von einem anderen Stern. Es ist so geil, Mann. Und ich feiere mich und ich freue mich so auf dieses Essen da unten. Und dieses Southern Kitchen, Alter. Oh.
Ja, Mann, wir werden eine gute Zeit haben, Mann. Wir werden eine gute Zeit haben. Kasim wird bestimmt ein bisschen am Trainieren sein. Kasim wird Essen machen. Ich mache meine Yoga-Runde. Wir werden die Challenges haben.
Das ist genau das, worauf ich eingehen will, kurz, Alter. Weil du sagst, hey, dein Off-Season-Programm wird neu. Du gestaltest es neu, gestaltest es selber. Viel Mind. Body-Stuff da rein involvieren und ich freue mich drauf und hoffentlich können wir das irgendwie alle zusammen hinkriegen oder auch euch zeigen zu Hause, dass so jeden Morgen so eine Mindful-Session, weil ich finde es so geil, ich war jetzt dieses Jahr oder Ende des letzten Jahres hatte ich ja mit PAC, mit Pro Athlete Community, habe ich diese Business Combine gemacht und jeden Morgen hatten wir gestartet mit B. Cole, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, das war ein Member und er ist auch erst Soul Yoga-Teacher, Cole. Genau, Soul Cole, there you go, sorry. Und es war Yoga-Practice, was wir gemacht haben, aber es war mehr wirklich Mindset und einfach dieses Finding Purpose und es war sehr, sehr geil. Und so, ich denke, so das kann ich, in dieser Rolle kann ich dich sehen, weißt du? Und das ist so, das ist nicht nur Yoga, es ist wirklich Mindfulness, weißt du schon? Darauf freue ich mich, Alter, dass wir das so hoffentlich alle zusammen jeden Morgen hinkriegen oder dass wir Meditation, wo du drüber geredet hast, dass wir da ein bisschen einsteigen. Also es wird, glaube ich, eine richtig geile Woche, Mann. Let's go. Ja, Mann.
Alright, wir haben es am Anfang ein bisschen angeteasert, Mann. Ich habe hier mein Buch rausgeholt. Die eine Story, die Marc unbedingt drüber reden wollte.
Ich habe vorhin angerufen, sagen, müssen wir drüber reden, Leute. Das ist zu funny.
AJ Brown von den Eagles hat nach einer Performance, wo er, glaube ich, nur einen Catch, 10 Yards hatte.
Er hatte drei Targets, einen Catch für 10 Yards. Hat er an der Sideline, holt er sein Self-Help-Book raus und fängt an der Seitenlinie sein Buch anzulesen.
Oh, here we go.
Was, Alter?
Auch wenn der Quarterback mir den Ball nicht zuwirft, darf ich ihm nicht auf die Schnauze gehen.
Was für ein krasser Move, Alter. Und das Krasse ist, danach im Interview sprechen natürlich ihn die Reporter drauf an, so, was war da los? Und sagte, ja, das ist ein Buch, das hilft mir und das mache ich immer. Das mache ich schon seit Jahren anscheinend. Und ob die Performance gut oder schlecht ist, das ist was mir hilft, einfach even zu bleiben und nicht zu hoch mit meinen Emotionen zu gehen. Absolut, klingt super. Das Witzige ist nur, dass anscheinend seine Teammates haben das Buch davor noch nie gesehen. Und noch keiner hat ihn jemals dabei erwischt, das Ding an der Seitenlinie zu lesen. Aber auf einmal, wenn er nur einen Catch hat, in einem Playoff-Spiel.
Ist auf einmal
dann kommt das Buch.
Leseratte. Ich liebe Bücher, Digga.
Aber ganz ehrlich, Alter, von der Spielerperspektive, erzähl mal, wenn auf einmal dein Teammate an der Seitenlinie, wir sind in der Mitte von einem Playoff-Game. Es ist ein wichtiges Game, was wir, und der sitzt an der Seite, ist nicht involved in dem Spiel, feuert nicht seine Teammates an, spielt, macht auf beleidigte Leberwurst an der Sideline und liest dir sein Buch. Was ist da die Reaktion, Alter, von als Spieler?
Bro, du weißt, wie es ist. Du hast Jungs wie wir, weißt du, ich meine, die Arbeiter, die League Minimum jedes Jahr machen, den Shit leben, die auf dem Platz alles geben. Und dann hast du die Eliten, ja, die Superstar-Klasse, Diva Wide Receivers, Monster-Vertrag-Pass-Rusher, die Quarterbacks. Und die können sich das Schmollen halt erlauben, weil auch wenn wir dann vielleicht im Group-Chat hinterher drüber reden, so, hey Digga, was war denn bei AJ heute los? Am Ende des Tages, wenn AJ 150 Yards und 2-3 Touchdowns fängt, dann sind wir auch happy, weil wir dann das Spiel gewonnen haben.
Klar.
Das heißt, ich glaube nicht, dass jemand jetzt unbedingt zu ihm hingehen wird und sagen so, hey Digga, das geht aber gar nicht, lock in oder sowas.
Niemals.
Aber manche Jungs sind so. Manchmal sind es ganz besonders die Jungs, die halt extra viel Talent bekommen haben. Mhm. Bei der Talentausgabe im Himmel, die halt dann auch besonders viel Attitude mit dazu genommen haben.
Er war am Schmollen, Alter, wie kein anderer. Und ich schwör's dir, der hat versucht, das Buch zu benutzen. So, geil, so, boah, wie halte ich jetzt mich zusammen und hau meinem Quarterback nicht auf die Fresse, dass der mir nur einen Ball zuwirft, Alter. Was? Wie war?
Please,
give me the strength.
Mindfulness.
Alter, scheiße. Weißt du, wie funny das ist? Sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen.
Boah, ich habe allgemein noch nie in der NFL jemanden einfach ein Buch rausziehen sehen an der Seitenlinie.
Vor allem nicht in einem Playoff-Game. Aber das Kranke ist ja, ihr habt ja das Spiel dominiert. Ihr habt das Spiel ja nicht easy gewonnen, aber ja, mit zwei Touchdowns gewonnen. Ja. Und dann dieses Diva-Gehabe, so, oh, wenn es nicht läuft, so wie ich will, aber mein Team trotzdem gewinnt. Ja, im Endeffekt, das ist das Ziel. Ne? Wir wollen als Team gewinnen, aber nee, ich habe nicht meinen Teil beigetragen dieses Mal. Jetzt muss ich mein Self-Help-Book lesen.
Ey, weißt du was? Ich hab die perfect Transition dafür. Hold on. Hey, Baby. Can you hand me the Hammerhead Shark Book? It's on the table. Oh yeah, it is. All right, thank you. Hier, pass auf. Can you bring the Hammerhead Shark in real quick? Thank you. Für meinen Sohn habe ich nämlich hier diese Bücher geholt. Das sind Slumberkins. Das sind so Bücher, die kommen mit einer kleinen Puppe dazu. Ich kann es gleich zeigen.
Okay, nice.
Das ist zum Beispiel der Hammerhead. Dem sein Buch geht darum, wie du lernst, mit Wut umzugehen.
Oh,
ja?
Super.
Vielleicht ist es auch mal ein Buch für AJ Brown.
Oh, sweet. Nice.
Ja, das ist der Hammerhead. Und das Buch heißt Mad is Not Bad. Ja? Geht zum wenn du wütend bist, oh, something is not right, dann ist es okay. Und dann lernst du, wie du durchatmest und mit deinen Emotionen umgehst. Genau.
Das wäre ein gutes Buch für AJ Brown.
Das wäre ein gutes Buch, um eine Seitlinie zu haben, wenn du im Playoff-Game bist. Mit nur einem Catch und Sieger.
Aber ey, was man dazu auch sagen muss, der Typ, der das Buch geschrieben hat, er ist richtig am Feiern im Augenblick, weil das Buch heißt Inner Excellence. Und ich habe gesehen, auf Amazon, das Buch ist 53 Millionen Prozent in Umsatz gestiegen.
Sheesh.
Das 500, was weiß ich, welches Buch auf der Rangliste, ist jetzt weltweit das Nummer 1 Buch.
Dieser Autor hatte Kopien von diesem Buch bei sich zu Hause, überall, in der Garage, unter dem Dach, bei seiner Mama zu Hause liegen diese Bücher rum. Er konnte diese Bücher nicht verkaufen.
Jetzt kommt niemand nicht hinterher im Drucken. Er kommt nicht hinterher.
Print some more. Druck mehr.
Aber er feiert sich natürlich mega. Aber Alter, was eine bizarre Story, Alter. So was sieht man ja noch. Also, dass der da an der Seitenlinie sitzt und versucht, seine Wut zusammenzuhalten. Aber ja, werden sehen, man, ist interessant.
Hast du schon mal irgendwas ich weiß nicht, was für Sideline-Tokens hast du gesehen? Also das Einzige, was ich vielleicht mal gesehen habe, waren Jungs mit Ketten, also irgendwie, dass die Ketten oder Schmuck haben, denen was bedeutet, irgendwie Spezielles. Mhm. Ich habe Jungs gesehen, viel mit irgendwie Tape, auf das du was draufschreibst.
Das war eins, was ich gemacht habe, genau.
Auf das du was draufschreibst. Mhm. Du hast ein bisschen mit der Facepaint, machen manche Leute Sachen. Ja, oder ja, diesen Stickern, die du auf deine Nase oder unter deine Augen machen kannst, dass du da was draufschreibst. Mhm. Ich weiß nicht, hast du da mal irgendwas gesehen, Bilder oder sowas?
Ich habe viele Jungs gesehen, ja, die wirklich auch Bilder haben, also von irgendwie Loved Ones und dann aber an sich selber tragen. Habe ich oft mal gesehen, so dass du den im Gürtel drin hast. Ich habe oft, ja, wie gesagt, ich habe immer meine Frau und meine Kinder auf mein Wrist Tape geschrieben. Mhm. Aber ja, so, dass du wirklich Sachen mit aufs Feld nimmst, habe ich noch nicht wirklich gesehen, glaube ich.
Ja, weil eigentlich, also ich weiß noch nicht, wie das ist. Normalerweise ist es auch recht reguliert, was ja auf der Sideline abgehen darf. Also genau. Du kannst ja nicht einfach dein Handy mitbringen, du kannst keine Apple Watch oder irgendwas, was monitored, mitnehmen. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie hat er das Buch überhaupt da rausgekriegt?
Hat er einfach den Equipment Manager ein bisschen Bribe gegeben, ein bisschen Geld zugesteckt. So, ey, ich brauche das Buch. Aber das kannst du mir nicht erzählen. Er erzählt danach so, ja, von wegen, ja, ich mache das immer. Das ist gang und gäbe bei mir. Immer. Aber noch nie hat das Buch,
noch nie hat es jemand gesehen.
Ja, es ist... Ja. Funny Story, Alter. Funny Story.
Hat ja für die Jungs geklappt, war schade. Ich war tatsächlich für die Packers in dem Game. Mein Kollege Josh Jacobs ist ja bei den Packers.
Der Junge, der hat ein toughes Game gemacht, Alter. Der Junge ist ein Fighter, Mann. Du hast das Game angeguckt, ne?
Ja.
Alter, der Typ grindet, Mann. Er
grindet. Tom Brady hat es gesagt im Broadcast, so spielst du Running Back. Mhm. Und zwar war das eine Situation, wo er gerade 7 Yards geholt hat für einen First Down. Er ist an der Sideline. Ja, die Verteidiger closen down auf ihn, aber anstatt, dass er einfach out of bounds geht mit einem schaffenden Cutback First Down, Cutback zurück, holt nochmal 5 Yards, krabbelt nochmal für 1. Der Typ ist anders. Kämpferherz auf jeden Fall.
Alter, das habe ich auch gesehen. Das ist so, das mir aufgefallen ist, weil natürlich ehemaliger Teammate von dir, du kennst ihn besser, aber einfach nur als Außenstehender das Game anzugucken, ist, Alter, der Junge kämpft, das bedeutet ihm was, weißt du? Ja. Und der Junge, der nimmt das komplette Team auf seinen Rücken und ist scheißig und kämpft für jeden Yard, Alter. Da riesen Respekt, Alter. Josh Jacobs ist ein Dog, Alter.
Ja, ich finde es gerade als Running Back immer sehr impressive, weil wenn das Spiel so außer Kontrolle gerät, wie das Spiel ist. Also die lagen ja hinten mit 2 oder dann 3 Touchdowns, glaube ich.
Genau.
Da wird normalerweise deine Rolle als Running Back halt immer kleiner, weil die Zeit immer knapper wird. Ja, Mannschaften wollen mehr passen. Mhm. Aber er ist halt jemand, dem du den Ball trotzdem gibst, weil er halt trotzdem die Yards macht.
Genau.
Und natürlich, ich will da niemandem zu nahe treten, seine O-Line hat jetzt nicht unbedingt das beste Spiel gespielt. Du hast immer wieder Spielzüge gesehen, wo er entweder an der Line of Scrimmage oder hinter der Line of Scrimmage sogar noch berührt wurde und trotzdem 5, 6, 7 Yards geholt hat. Ja. Mhm. Und ja, Mann, Riesenrespekt an ihm. Ich habe ihm direkt eine Message geschrieben, so, Bro, du hast gekämpft, Mann, an dir lag es nicht. Ja. Ich weiß, wie viel ihm sowas bedeutet. Er war jetzt lange genügend bei einer Mannschaft, die Playoffs nie erreicht hat und wo die Playoffs immer sehr unrealistisch waren. Und hat sich natürlich aus dem Packers-Move einiges erhofft.
War das sein erster Playoff-Appearance?
Nicht seine erste, er war
mit den Raiders damals schon mal. Genau.
Mit den Raiders, die hatten aber auch nur, das war ja dann auch nur ein Spiel und das Spiel verloren gehabt.
Ja.
Das heißt, ich hoffe für ihn, dass es da in den nächsten Jahren besser aussieht. Beim Packers ist ja so eine Mannschaft, die sich immer gut entwickelt, wo eigentlich einiges auch in die richtige Richtung geht. In diesem Spiel sah es jetzt für mich ein bisschen so aus, wie wenn von der O-Line und auch von seinem QB vielleicht einfach noch ein bisschen.
War nicht ideal. Nee, auf jeden Fall nicht. Ja. Aber er ist. Der hat einen langjährigen Vertrag dort, ne?
Ich glaube, 3 Jahre bestimmt.
Ja, bestimmt. Ja, ich würde gerne noch auf das andere Wildcard-Game eingehen, was ein bisschen überraschend war, würde ich sagen. Rams absolut die Vikings dominiert. Natürlich wissen wir alle, was in L.A. zurzeit abgeht mit den Waldbränden mit den Waldbränden dort. Super tragische Situation und die mussten ja das Spiel nach Arizona
verlegen, ja.
Genau, verlegen. Und dort und einfach dann für die Rams so eine Performance hinzulegen mit der kompletten Community von LA auf ihren Rücken und so zu dominieren gegen ein 14-3-Team, Alter. Und sag einfach mal von der Spielerperspektive, was denkst du, wie viel sowas dir bedeutet einfach. Wie glaubst du, spielt das rein, dass du eben diese Community representest?
Ich glaube, die LA Rams allgemein sind in einer Situation oder waren in einer Situation, die dich entweder machen kann oder die dich zerbricht. Mhm. Sie hatten ein bisschen einen Struggle am Anfang der Season. Ihre Top-Guys, glaube ich, Pua und Cooper Kupp waren beide verletzt eine Zeit lang.
Genau, genau. Der Puka war direkt nach Woche 1 raus, Alter, IR für ein paar Wochen.
Genau. Das heißt, es war ein bisschen auf und ab. Es sah nicht immer gut aus dieses Jahr. Aber durch diese Zeit durch haben sie sich durchgekämpft und haben dann gegen Ende der Season angefangen, Spiele zu gewinnen, Spiele aneinander zu stringen. Und genauso wie diese Adversity entweder halt die Mannschaft auseinanderbricht oder halt zusammenschweißt, glaube ich, dass so ein Moment wie diese LA Fires, wo dein normaler Rhythmus unterbrochen wird. Deine normale Routine wird unterbrochen. Du bist nicht mehr in derselben Trainingsfacility. Du kannst nicht deinen selben täglichen Plan machen. Du kannst nicht zur selben Massage gehen, die du normalerweise immer machst am Dienstagnachmittag. Sondern du musst alles umstellen. Das sind alles Gründe, weswegen du sagen könntest, hey, okay, war nichts dieses Jahr. Ja, das sind alles Ausreden, die du benutzen kannst, um es zu justifieren. Oder du nimmst das Ganze als Fuel. Oder du nimmst das Ganze als Motivation, um gerade weil dir diese ganzen Hürden im Weg stehen, du nochmal extra hart gehst. Und ich glaube, da haben die Coaches einen riesen Job gemacht, die Leader von der Mannschaft einen riesen Job gemacht, dass die Mannschaft das Ganze als Fuel nimmt, nicht als Hindernis, sondern als was sie nach vorne pusht. Mhm. Digga, 9-6 sprechen für sich.
Irre, Mann, die ausgerastet. Defense, Mann. Alter, ich meine, Sam Darnold hatte nirgendwo hin, den Ball zu werfen. Ich weiß, er wurde sehr kritisiert, der hat den Ball ewig gehalten. Aber weil seine Receiver komplett gedeckt waren, Mann. Der war nichts da. Ja. Die haben so Terror ihm gegeben und einfach den Pressure. Und ja, wie du sagst, also ich glaube, es war Franchise-Record-Playoff-Sacks mit 9 und Defensive-Touchdown und alles. Und dann natürlich die Offense dagegen, der Rams auch noch abgeliefert. War irre Performance, ganz ehrlich.
Ja. Richtig krass. Die Rams sind in meinen Augen ein bisschen eine underrated Defense insgesamt. Mhm. Ich hatte mal eine Combo, es war noch in den New England-Zeiten, da sind wir zu den Chargers geflogen für ein Spiel, haben die Chargers vermöbelt, also wirklich war easy peasy, lemon squeezy, haben die Woche über gechillt in L.A., dann die Rams am Donnerstag zu spielen. Ja, und wir waren auf dem hohen Ross, Digga, wir haben uns gut gefühlt, wir haben wirklich auf allen Zylindern gefeuert und sind aber in dieses Rams-Spiel reingegangen und ihre Defense hat einfach zugemacht. Die haben das Run-Game zugemacht und dasselbe habe ich in diesem Vikings-Spiel gesehen, wo die so viele Jungs immer in der Box haben, dass du gar nicht genügend Leute hast, um zu blocken. Mhm. Ja, dass du immer in einer Situation bist, wo die Box loaded ist und wenn die Defensive Backs dahinter dann das Pass-Game kontrollieren können.
Die haben dich gemacht, Alter. Ich meine, Justin Jefferson, Alter. Nicht da. Der war non-existent. Jordan Addison. Sehr guter Receiver. Dicht gemacht. Und dann Pressure. Wenn du das ist so spielst du Elite Defense. Elite Pass Rush und in Backend. Weil ein Linebacker ist ja nur extra. Aber ganz ehrlich, wenn du richtig gut auf Defense sein willst, willst du Shutdown Corners und krasser Pass Rush. Und das ist genau das, was die gemacht haben.
Dieses Element, dass du der anderen Mannschaft das Run Game einfach wegnehmen kannst. Mhm. Das ist so wichtig für mich, weil Run-Game sind sichere Yards. Ja? Run-Game sind normalerweise, du kommst Routine auf deine 3 bis 4 Yards. Ja? Genau. Und dadurch bringst du dich in Situationen, die höher prozentig sind im Second und im Third Down. Mhm. Aber wenn du im First Down jedes Mal für 0 oder für negativ sogar rennst, dann auf einmal verändern sich die ganze Percentage. 2010 ist eine ganz andere Welt als 2007. Genau. Dritter und 8 ist eine ganz andere Welt als Dritter und 3. Mhm. Und ich glaube, du hast da halt gemerkt, dass die Vikings sind eindimensional geworden.
Das ist der Punkt. Das ist genau so die Defensive Philosophie. Mach dieses andere Team eindimensional, sodass du genau weißt, was kommt. Das ist die Nummer 1 Philosophie. Stop the run und dann weißt du ganz genau, was kommt. Und das ist zur Perfektion gemacht. Alter, wir reden von einem 14 und 3 Team, Bruder.
Ja, exactly. Sie haben, glaube ich, gegen 2 Mannschaften verloren diese ganze Season.
Ja,
es ist insane. Ja. Also schaut an die Rams. Ich habe da auch ein bisschen Ties. Mein allererster Positionscoach, mein Titan-Coach ist bei denen. Schaut an Nick Cayley, Mann. Ich freut mich super für die Jungs. Ja, und ist auch, glaube ich, ein Signal für diese Stadt einfach. Ja,
Digga. ich weiß, das hat den Leuten der Stadt, egal, die gehen alle durch eine sehr, sehr harte Zeit im Augenblick, da ist echt, also es schaut echt schlimm aus, die Bilder aus L.A. Mhm. Aber ich glaube, sowas gibt einfach nochmal ein bisschen Funken Hoffnung und einfach so ein bisschen boostet die Moral so ein bisschen, weißt du? Ja. Dafür, dass die echt durch eine harte Zeit im Augenblick durchgehen, also riesen Shoutout Rams, aber wo siehst du die hingehen, Mann? Jetzt diese Woche bei zu Gast bei Philly?
Also ich weiß nicht, ich traue diesem Philly-Ding nicht ganz. Ich finde, Philly ist eine Mannschaft, die zwar sehr, sehr talentiert abgeliefert hat, dieses Jahr talentiert ist, starker O-Line, Jalen Hurts etc., die offensive Talent ist alles da, Defense spielt auch stark, aber ich fand, da waren immer genügend Szenen, wo auch Fragezeichen waren. Also gerade zum Beispiel, wenn du das Packers-Spiel anschaust, die Packers hatten einen Funken, um wieder zurückzukommen. Ja, klar, sie haben sich selber dann das Ganze wieder weggenommen mit ihren Fehlern und schlechten Performances etc., aber ich traue dem Eagles-Ding nicht. Ich glaube, eine Rams-Mannschaft, die weiter auf sich aufbaut, nochmal ein Stück Confidence dazugegeben hat, ich glaube, die gewinnen das Ding, Mann.
Ach, du denkst wirklich gewinnen, ja?
Ja, also ich gehe mit den Rams. Krass, Mann.
Ich denke, es ist auf jeden Fall wird ein enges Ding. Ich denke, Heimrecht wird ein Riesenthema. Alter, ist es ein tough place? Hast du jemals in Philly gespielt?
Nicht während der Regular Season.
Philly ist anders, Mann. Die Fans sind hardcore. Ich weiß nicht, ob du da ist. Da geht gerade so ein Clip viral. Einem vom Philly-Fan, der da krass so eine Frau beschimpft. Also so, das sind Philly-Fans. Sie sind sehr, sehr passionate über ihr Team.
Philly-Fans, aber Leute aus Philly allgemein geben keinen Fuck. Das ist denen scheißegal. Die haben keine sozialen Manners, keine Moral oder sowas, Bro. Nee, ich war neulich erst im Flughafen, Familie mit einem Typ, alle Philadelphia Eagles-Jerseys. Ja, also so big, fett gepolsterter Dude, weißt du, ich meine, Eagles-Jersey an, die Kinder Eagles-Jersey an, die Frau Eagles-Jersey an. Mm. Ich habe schon gesagt, okay, das war New York noch, ja. Ich so, alright, okay. Und die kommen da an mit ihren Koffern und sowas. Die reisen anscheinend nicht so viel, ja. Die kannten nicht dieses System, dass du dein Bag selber tagst und sowas. Mm-hmm. Gehen da vorne an die Schlange, die Frau sagt, ja, ihr müsst die Bags da drüben taggen. Der Typ tickt komplett aus. Scheiß diese Frau da zusammen. So, oh, the fuck out of bullshit, blah, 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 blah. No, I'm dropping my, no, you taking these bags right now. I can't print the bag. You taking these bags. Yeah.
Das ist sick, Mann. Aber ich schwör's, das embodied einen Philly-Fan.
Und dann später, aber ganz entspannt sitzt er mit seiner Familie, die essen alle Brezen und so. Und die Kinder haben sich auch nicht geschickt. Die Kinder und Frauen haben sich nicht geschickt. Die waren auf seiner Seite. Die so, ja. Hell yeah. He's fucking right now.
Alter, shit, ey. Ich sag's dir, Alter. Aber wie gesagt, Alter, Philly ist anders, Mann. Ich hab bei denen im Stadion ein paar Mal gespielt und da musst du auf jeden Fall damit zurechtkommen, Alter. Du wirst beschimpft, du wirst Sachen auf dich geworfen, Alter. Und das ist auf jeden Fall was, wo die Rams, Alter.
Ich sag dir, wer besser als die Rams, um da reinzugehen?
Absolut.
Wer besser als die Rams, die sowieso schon, wir haben die alle abgeschrieben gehabt dieses Jahr. Und die haben jetzt diesen Boost, dass sie sowieso, es ist LA gegen die Welt zurzeit.
Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass die Rams das Ding holen, Mann.
Sheesh, let's go. Okay, ganz kurz, wir schauen noch aufs andere Spiel, bevor wir auf die AFC rübergehen. Man, wir haben jetzt Lions gegen Redskins. Nicht Redskins, sorry. Commanders.
Wow.
Hey, Racist over here.
Polizei!
Wie siehst du das? Fuck, Alter, jetzt sage ich schon wieder Redskins. Commanders. Ja. Mir taugt der Quarterback. Jaden Daniels, Mann, du weißt nie mit dem. Der Junge ist ein
Story.
Joker, Mann.
Schöne Story, Offensive Rookie of the Year, all that von mir aus, aber
hier endet das Ding.
In Detroit ist die Story vorbei.
Weißt du, wie krass das ist? Weil die Leute lieben ja ihr Detroit-Team. Also die sind auch, reden von passionate Fans hier, Detroit und Lions sind so Hand in Hand und die lieben ihr Team und alles. Ich habe gehört, das ist das teuerste Game der NFL-Geschichte. Inklusive Super Bowls. Ich sehe, das Average-Ticket ist über $900. Average. Durchschnittlich. Ja. Wir reden hier von den Nosebleed-Seats ganz oben, wo du trotzdem das Game noch auf deinem Phone angucken musst, um irgendwas zu erkennen. Gehen trotzdem wahrscheinlich für $500. Aber dann so weiter. Ja. Irre, Mann. Das siehst du einfach, wie der Demand und wie riesig der Andrang ist auf Detroit, auf diesen Erfolg in Detroit. Was Detroit cool zu sehen ist, Mann.
Detroit hatte kein Playoff-Game, wo sie der haushohe Favorit waren in einer langen Zeit.
Ja, aber auch auf der anderen Seite, Die Commanders ja dasselbe. Die haben das erste Playoff-Spiel gewonnen seit was weiß ich, 15 Jahren oder was. Und da ist natürlich auch sehr viel Excitement da.
Ja, also Washington das miteinander auf jeden gekoppelt. Fall Joker und krasse Leistung dieses Jahr. Ich habe ja selber gegen Washington spielen dürfen. Ja. Vom Anfang der Season, als wir noch drüber geredet haben, hey, ich weiß nicht, ob Jaden Daniels gesund bleibt und sowas. Ich glaube, er hat so ein bisschen diese Lamar Jackson Routine down, dass er weiß, wie er seine Beine genügend nutzt, aber nicht zu viel. Absolut, ja, ich glaube, da ist er mittlerweile angekommen.
Genau.
Das ist eine Observation. Ich will jetzt noch nicht zu weit jumpen, aber eine Observation, die ich von dem Ravens-Steelers-Spiel hatte, war, dass Lamar droppt 15 Yards nach hinten in der Pocket und spielt das Spiel einfach von da. Und wenn er dann in der Pocket nach vorne steppt, tut er den Leuten schon ausweichen auf dem Weg dahin. Weiß ich mal hin, das sind schon alles Leute, die nicht mehr tackeln können. Es ist eine ganz andere Technik, meiner Meinung nach, die sich da gerade entwickelt.
Genau.
Und ich glaube, Jaden Daniels versteht das Ganze mittlerweile mehr, aber in Detroit ist für mich also die Reise.
Ja, glaube ich auch. Also ich bin bei dir auf jeden Fall. Ich denke auch, dass das Schluss ist. Das ist eine coole Cinderella-Story ein bisschen. Aber wenn Detroit spielt, wie sie spielen können, dann machen die da auf jeden Fall den Sack zu. Die sind auch haushoher Favorit. Ich glaube, die haben irgendwie 9 Punkte Favorit, also wir werden sehen. Aber ich denke, also die sind ja immer noch mein Favorit, dass die es aus der NFC rausschaffen und NFC-Champion werden. Aber ja, lass uns kurz auf AFC-Seite gucken. Du hast gerade angesprochen, Ravens, Steelers nominiert. Funny, Alter, dass du es angesprochen hast. Lamar geht so weit in der Pocket zurück, dass ein 5-Yard-Pass ist für ihn eine 20-Yard-Dart, weißt du schon?
Ja.
Ist mir aufgefallen, diesen Pass, den zu Bateman, erster Touchdown. Ja. Die waren irgendwie an der 7-Yard-Linie oder was. Und was weiß ich, wenn du mal in Yards betrachtest, war das vielleicht ein 10-Yard-Pass, aber weil Lamar so weit hinten zurückgedroppt ist, musste der das Ding irgendwie 30 Yards feuern. So.
meine Analyse von dem Ganzen ist das, aber schau, was es mit der Defensive Line macht.
Ja,
Wenn du Lamar Jackson spielst, dann ist ja dein Ziel eigentlich, dass du Lamar Jackson in der Pocket hältst und du tust dann ein paar Linebacker benutzen als Spies. Das heißt, es sind schon mal Jungs, die du nicht in Coverage droppen kannst und sowas, weil die werden da in der Mitte chillen und einfach Augen auf Lamar lassen. Die Defensive Line sagst du, okay, geht ihn rushen, aber rush ihn mit Contain. Deine Defensive Ends haben jetzt auf einmal einen Winkel, der viel weiter upfield geht, viel mehr Platz in dieser Mitte von der Pocket öffnet. Selbst wenn die Defensive Tackles da gewinnen, Defensive Tackles 15 Yards ist für die schon mal ein bisschen weiter, für die ganz schweren Jungs, bis die überhaupt da hinkommen. Ja. Und ich habe jetzt einige Male gesehen, wo Lamar Jackson halt seine 15, 20 Yards nach hinten droppt, die Defensive Ends an ihm vorbeirennen, er in die Mitte durchrennt, auf einmal ist die Mitte offen und er hat Platz, um einen Pass anzubringen oder er rennt halt das Ding natürlich selber.
Er ist viel gelaufen, Mann. Ist dir das aufgefallen?
Auf jeden Fall, das sind Playoffs.
Jetzt krass, Mann, jetzt auf einmal, da ist ein bisschen so ein Mindset-Shift da, wo sagt, hey, jetzt, wo es drauf ankommt. Aber werden wir auch gleich noch drauf eingehen, dass in der Vergangenheit ist er in den Playoffs gar nicht so viel gelaufen, was ihm ein bisschen zu Verhängnis geworden ist. Und ich glaube, das hat er auch realisiert. Und diesmal hat er gesagt, hey, wenn es drauf ankommt, Alter, behalte ich den Ball selber und lass meine Beine uns das First Down oder was auch immer holen.
Ja, sein Overall Playoff Record ist nicht so stark.
Und nee, ich glaube, das lag, wir gehen da gleich drauf ein. Keine Sorge, das ist Ammo, das ich gegen dich habe.
Okay, go ahead. Anyway.
Anderes Spiel. Bills, gegen wen haben wir gespielt? Bills gegen Denver. Krass. Was ist da denn los, Mann? Ich habe gedacht, Denver wird das Ding close halten irgendwie. Bo Nix, ich finde den ja krassen Sleeper. Ich war sehr, sehr überrascht mit seiner Performance als Rookie.
Ja.
Absolut dominiert bei den Bills. Was natürlich ein anderer Case für unser Boy Josh Allen ist für MVP.
Bills sind ready.
Bills sind ready, Mann. Ja. Digga, ich sag's dir. Die machen es vielleicht auch aus der. Fuck. Lass direkt auf diese Woche gucken, Mann.
Ganz kurz, wir haben ein bisschen geredet, was unser Thema ist für diese Woche. Ein bisschen hin und her gegangen. Wir hatten auch immer Gäste, die wir am Jonglieren sind, aber. Die Sache, über die ich mit Marc wirklich reden wollte, war Lamar Jackson versus Josh Allen. Marc hat es angesprochen, Marc ist mit Josh zur Schule gegangen. Ne?
Yep, let's go.
Wyoming Cowboys.
Wyoming Cowboys, baby.
meine Ties, ich habe keine persönlichen Ties mit Lamar, aber mein Cousin hat mit Lamar in Louisville gespielt. Das heißt, in unserem Haushalt, in unserem Haushalt wird Lamar recht hochgehalten. Die Jungs sind im Kontakt bis heute.
Nice.
Und das heißt, wir wollen das hier mal ein bisschen discussen. Jeder macht seinen Case. Willst du anfangen, soll ich anfangen?
Ja, erstmal freue ich mich krass auf dieses Matchup, Alter. Das wird absolutes Duell der Giganten. Ich wünschte, das wäre das AFC Championship Game, Mann. Ich denke, es ist cool, zu früh, dass die aufeinandertreffen. Aber von einem Teamstandpunkt, ich denke, es wird ein krass enges Game. Sag mal erstmal Team, wer denkst du macht diese Woche aus? Wer geht ins AFC Championship Game?
Ich glaube, die Ravens machen es.
Glaubst du, Ravens machen es? At Bills, Alter, du weißt, ich meine, Cold Weather, die sind beide kaltes Wetter gewöhnt.
Sind beide kaltes Wetter-Teams. Das ist auch gar kein Knock zu den Bills. Wenn die Bills am Ende gewinnen, so be it, die haben es genauso
verdient. Ravens sind Favorite bei einem Punkt. Also es ist ein sehr, sehr tightes Matchup.
Ja, mein einziges Ding ist, dass ich die Bills zu oft in solchen Momenten crumblen sehen habe. Besonders wenn jemand mit Physischness, I don't know, was wir es nennen wollen. <That's nice. lacht> Wenn jemand mit einem physischen Run-Game kommt, ihnen den Ball nicht gibt, dann habe ich die Bills schon öfters mal crumblen gesehen.
Ja, weißt du warum? Weil die Ravens noch nie es in so eine Situation geschafft haben, weil die davor schon raus sind. Die sind in den Wildcard Round.
Hier kommt der Hate schon rein. Okay. Ja, aber das ist so ein bisschen der einzige Asterisk an den Bills. Die Bills haben eine sehr coole Art und Weise, Football zu spielen. Wie Josh Allen slinkt das Ding. Aber was machst du, wenn du gegen so einen Quarterback spielst? Du schaust, dass er den Ball nicht in die Hand bekommt.
Genau.
Und wenn du den Ball in der Hand hast, du das methodical, piece by piece, das Feld runtergrindest.
Ja. Ich denke, wir werden einen Vintage Lamar Jackson sehen. Alter, ich glaube, er wird seine Beine viel benutzen. Und wenn er das sehr effektiv machen kann, dann denke ich, dass die das machen. Ja, es wird schwierig, Mann, für die Bills. Für die Bills-Defense, die durchschnittlich ist, ganz ehrlich. Die nicht das beste oder der beste Teil der Mannschaft ist. Aber wir werden sehen, Mann. Ich denke, es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr krasses Matchup. Aber ja, MVP-Race, Mann. Wir haben gesagt, das Duell der Giganten. Die beiden sind Number One und Number Two im MVP-Voting im Augenblick. Lamar hat die Nase vorne im Augenblick, nachdem er die Mehrheit der Stimmen auch für das All-Pro-Team bekommen hat. Er ist First-Team All-Pro in der AFC. Josh ist Second-Team All-Pro. Aber hier ist mein Case, warum ich denke, dass Josh Allen den MVP verdient hat dieses Jahr. Erstmal musst du dir erstmal im Groben das Wort MVP angucken. Das steht für Most Valuable Player, nicht Best Player. Valuable. Wer ist am valuablesten zu seiner Franchise? Das heißt, du schaust dir die Bills an, bevor Josh Allen da hingekommen ist. Wer waren die Bills? Gestruggelt in ihrer Division, nie die Playoffs gemacht. Und seitdem Josh ist, vor allem in den letzten 2-3 Jahren, jedes Jahr Super Bowl Contender. Jedes Jahr trägt er sein Team auf seinem Rücken. Dieses Jahr vor allem 13-4 Record. Was die Riesenpunkt ist für mich, wenn du das mit Lamar Jackson vergleichst, keine Frage, dass Lamar Jackson sehr, sehr talentiert ist, eine krasse Saison gespielt hat und von Statistik her auf jeden Fall den MVP verdient hat. Aber wenn du wirklich es von der wertvollsten Sicht, also wer es am wertvollsten zu seinem Team betrachtest, dann schau mal sein Support-System an. Schau mal Lamars Support-System an mit Derrick Henry, der fast für 2000 Yards läuft. Die Ravens dieses Jahr haben All-Pros mit Marlon Humphrey, Roquan Smith, Patrick Ricard, Kyle Hamilton, Derrick Henry, er selber ist First-Team All-Pro. Die haben die 10 beste Defense in der Liga. Und hier, wenn du das mit den Bills vergleichst, Josh Allen ist der einzigste All-Pro in diesem Team. Das heißt, er trägt das komplette Team auf seinen Rücken zu einem 13-4 Record. Er hat einen Running Back, okay, er ist für 1000 Yards gelaufen. Also du siehst wirklich, dass er derjenige ist, der sein Team zum Erfolg trägt. Er hat nicht diesen Support um sich rum, den die Ravens hier haben, den Lamar Jackson mit den Ravens hat. Daher, wenn du einfach diese Nummern vergleichst und siehst, wo er herkam. Ich meine, wenn du einfach, okay, lass mal kurz in die Vergangenheit gucken. Der Junge kam von Small Town California, hatte keine Offers out of high school, musste auf Junior College gehen, hat ein Offer danach bekommen von the University of Wyoming, hat Jahre gedauert, bis er überhaupt spielen durfte und sich langsam entwickelt, ist trotzdem 7th overall pick gewesen und hat sich stetig verbessert pro Jahr. Und jetzt in seinem 7. Jahr in der NFL ist er am Höhepunkt angekommen. Und ich denke einfach daher, wenn du einfach alles zusammen vergleichst und wirklich die Essence von diesem Most Valuable Player einfach mal wirklich dir anguckst, ich glaube, er ist wirklich der embodied das ganze Ding. Und daher denke ich, hat er das Ding verdient.
Das ist ein fairer
Punkt. Er ist sprachlos, er weiß nicht, was er dazu sagen kann.
Ist ein fairer Punkt. Ich gebe auf meiner Seite natürlich meinen Case für Lamar Jackson, Mann. Du sagst MVP natürlich, für mich ist MVP natürlich aber auch most valuable für die gesamte Liga. Ja? Wir sagen ja nicht nur der most valuable guy für seine Mannschaft, sondern most valuable für die ganze Liga. Und ich glaube, da ist jemand wie Lamar Jackson mit seiner Story, mit der Art und Weise, wie er das Game beeinflusst, der Kandidat, den du auswählen musst. Ja, du hast Lamar Jackson aus Pompano Beach, ein bisschen nördlich von Fort Lauderdale, wo ich jetzt gerade war. Das ist eine Gegend, die ein bisschen anders ist als viele andere Spots in den USA, weil du dort du kannst jetzt sagen, hey, Pompano Beach, und für die eine Person heißt es, hey, das ist ein entspanntes kleines Dorf mit Strandblick, geilen Restaurants etc. Für jemand, der zwei Blocks nach links lebt, ist es auf einmal ein ganz anderes Pflaster. Ja? Kodak Black kommt zum Beispiel von da. Mhm. Ich kann jetzt nicht sagen, das ist eine schlechte Gegend, weil es hat schlechte Spots, aber es hat auch gute Spots. Ja? Mhm. Namar hat da seinen Weg durchgefunden, hat schon in der Highschool ein Highlight abgeliefert, das national viral gegangen ist, wo er mit seinem Athleticism jemand ausgewichen ist und dann in die Endzone reinläuft. Ja, jeder kennt den Clip mittlerweile. Ja. Ich kann mich noch erinnern, als ich am College war und als wir den Clip gesehen haben, ja, als er dann in Louisville gelandet ist. Und also, okay, ja, mal sehen, was er am College macht, da damit. Er ist in Louisville angekommen, hat sich da den Starting-Spot erkämpft, die Heisman Trophy gewonnen 2016 als jüngster Heisman-Gewinner aller Zeiten, ja. Mit einer Kombination aus, was er jetzt in der Liga macht, Laufgame, aber auch mit krassen Passgame-Nummern. Ich kann mich noch erinnern zu der Zeit, wir haben natürlich unsere Spiele gemacht. Ich war in Tennessee zu der Zeit, das den Fernseher angemacht und Lamar Jackson hat wieder mal, keine Ahnung, 350 Yards Passing, 200 Yards Rushing gemacht. Ja. Also wirklich, wirklich Nummern, die komplett bescheuert sind. Und das Ganze an einer Universität, die kein Football-Powerhouse ist, ohne den Supporting Cast, den er jetzt in der Liga hier angeblich hat.
Angeblich?
2016 Season, als er den Heisman gewonnen hat, über 5000 Yards und 51 Touchdowns. Ja.
That's crazy.
Mit diesem Resume, nochmal ein notable Moment, den ich ganz vergessen habe, Florida State geschlagen, damals die Nummer 2 in der Nation, 63-20. Das war einer, den ich mir noch im Rimmel gehabt habe.
Yeah, shout out Björn Werner.
Shout out Björn Werner. mit diesem Resümee wurde ihm, als er in den Draft-Prozess eingestiegen ist, trotzdem unterstellt, dass er nicht entwickelt ist, genug ist, um Quarterback zu spielen. Dass er nicht die Leadership, also die Persönlichkeit hat, um Quarterback zu sein in der Liga. Dass er, wenn er in die NFL geht, wahrscheinlich auf Wide Receiver oder Running Back umstellen muss, dass er ein Project ist. Musste dann am Draft zusehen, wie Baker Mayfield auf der 1 gedraftet wurde, mit dem er auch nochmal in demselben Jahr fast um den Heisman sich gebattelt hat, hätte da fast noch einen zweiten Heisman gewonnen. Sam Darnold wurde vor ihm gedraftet. Josh Allen, dein Zero-Star, wurde übrigens auf der 3 gedraftet in demselben Draft. Josh Rosen auf der 4.
Ja.
Über den müssen wir nicht reden. bis die Ravens sich entschieden haben, ihn ins Boot zu holen. Die Ravens zu der Zeit 9-7, gerade die Playoffs verpasst. Am Ende der Joe Flacco-Ära. Joe Flacco, glaube ich, Jahr 10 da zu dem Zeitpunkt. hat alles nicht mehr so funktioniert. Das heißt, die Ravens waren an einem Punkt, wo sie auf jeden Fall nicht oben mitgespielt haben in der Liga zu der Zeit. Lamar Jackson kam rein, Rookie-Season, nachdem Joe Flacco sich verletzt hat. 6-1 gegangen, hat die Mannschaft in die Playoffs gebracht und der Job war seiner von da on out. 2019 MVP gewonnen, auch der jüngste MVP jemals mit 22. Mm. Was auch komplett crazy ist für mich. Ja? Was ein Testament dazu ist, was er so jung schon geschafft hat, nachdem die ganzen Leute ihn ausgecountet haben. Die andere große Story mit ihm waren seine Vertragsverlängerungen. Ja? Er ist jemand, der seinen eigenen Weg geht, auch in den Dingen, die außerhalb vom Football passieren. Das heißt, er hat, anstatt einfach bei irgendeiner großen Agentur zu unterschreiben, seine Mom als sein Agent. Seine Mom hat die Ausbildung als Agent gemacht, wurde certified und alle haben gesagt, ah, ist ein Riesenfehler, dies, das und das. Er hat das aber durchgezogen, es hat funktioniert. Mhm. Und bis heute siehst du bei ihm, dass er nicht dieses Spiel spielt, dass er pandert, ja, dass er seine Persönlichkeit verändert, dass er sich anders anzieht oder irgendwie adjusted, um versuchen, was zu präsentieren, was er nicht ist, sondern er ist und bleibt, wie er ist. Er hält seine Family close und er ist ein Ballguy. Ja? Das heißt, er ist Football everything und du hast ihn noch nie irgendwie bei Saturday Night Live auf der Bühne gesehen. Er ist nicht jemand, der dieses Rampenlicht chased, mhm. Sondern er ist in beiden Numbers. Und dann reden wir darüber, okay, was hat er getan? Sein Impact für mich ist größer als das, was wir in den Nummern sehen, in den Touchdowns, in den Passing Yards, Rushing Yards, Touchdowns etc. Der Erfolg ist ja da bei den Ravens. Was für mich das größere Testament ist, dass wenn jemand wie Jaden Daniels in den Draft reingeht, die Diskussion gar nicht mehr aufkommt, ob er Wide Receiver oder Running Back in der Liga spielen wird. Dieses Chapter ist vorbei. Caleb Williams, Jaden Daniels. Es ist mittlerweile fast der Standard, dass du ein gewisses Element an Mobilität als Quarterback brauchst. Wo du davor im Mobile, dieses Tag, oh, he's a dual threat, he's a mobile Quarterback, fast wie ein Schimpfwort war, das sagt, okay, ja, er ist wahrscheinlich kein guter Passer oder er kann das in der Pocket passen halt nicht. Deswegen ist er ein dual threat, ja, das war wie so ein Detriment. Ist es jetzt einfach ein Attribut, das du mitbringen musst. Das, wenn du das nicht hast, dann musst du Minimum so aussehen wie Josh Allen, was deine Nummern in der Pocket angehen, oder du wirst gar nicht mehr ernst genommen. Das heißt, für mich ist dieses MVP-Stempel größer als nur die Leistung mit den Ravens, sondern auch einfach, wie er den Sport und die Liga verändert, wie er es okay gemacht hat, dass du aus Pompano Beach bist und dass du trotzdem deine selbe Persönlichkeit behältst, auch wenn du auf der größten Stage bist, auch wenn du das Gesicht der Liga bist, dass du dich nicht verstellen musst, dass du den Schmuck anziehen kannst, den du anziehen willst, die Musik spielen kannst, die du spielen willst, deine Jungs repräsentierst, solange die Leistung auf dem Feld stimmt, Mann.
Alright. Nee, shit, du bringst einen sehr, sehr fairen Punkt, Alter, absolut. Aber ich sehe es natürlich auch von einem Liga-Standpunkt her. Willst du, und da können wir reden, da können wir hin und her diskutieren, ob das fair ist oder nicht, aber willst du es immer wieder demselben Spieler geben? Weißt du? Oder willst du einfach nur, weil es Zeit wird, hey, das ist Neck and Neck hier mit den beiden, das ist knappes Ding, aber hey, Lamar hat es schon zweimal, Josh Allen ist auf jeden Fall Face dieser Liga und einfach, um es mehr competitive zu halten, hey, wir lassen es dieses Jahr, wir geben es Josh. Um einfach Abwechslung reinzubringen.
Also wenn wir wieder darüber reden, was die NFL-Screenwriter geplant haben für dieses Jahr.
Dann
da ist ja schon mal der Sieg von LA über Minnesota, ist natürlich schon mal ganz klar, da hatten die NFL-Screenwriter ihr Ding in der Hand, weißt du, ich meine, der große Markt, LA, das ist mehr Geld, der kleine Markt, Minnesota, lalala, alles was abgeht, LA gewinnt. Absolut. Aber wenn wir über die Liga reden, die kann ich mir vorstellen, natürlich wollen die, dass Josh Allen das Ganze holt, weil
Er ist mehr vermarktbar.
Ob du jetzt, die Bills und Ravens sind beides jetzt nicht die größten Werbemärkte, das heißt, da schenken die sich nichts, aber ich glaube, Josh Allen spricht vielleicht einen größeren Teil des Landes an. Lamar ist ein Superstar, no doubt.
Na, keine Frage.
Keine Frage.
Und du musst aber auch einfach mal subjektiv sagen, beide haben es verdient. Beide spielen eine unglaubliche Saison, haben ihre Teams in der Position, um Super Bowl zu gewinnen, hohe Chancen, aber Ja, aber wenn du es einfach mal auch von einem Business-Standpunkt anguckst, was natürlich die NFL ist, dann denkst du dir, okay, wir haben hier einen von South Florida, der nicht wirklich mag, im Rampenlicht zu stehen, der nicht der Beste ist in Interviews geben, weißt du, musst erst nicht ein polished Redner und Speaker wie Josh Allen ist.
Weißt du? Und dann hast du Captain America hier drüben. Genau. Ist der nicht verheiratet in irgendwie so einer
Er ist Pop- jetzt verlobt mit Hailee Steinfeld, glaube ich, heißt sie. Sie ist eine Schauspielerin. Sie ist, ich weiß nicht, ob du die neuen Spider-Man-Movies gesehen hast, diese animierten. Nee, ja, aber da ist sie eine Rolle. Wo spielt sie noch mit? Pitch Perfect hat sie mitgespielt. Die hat ein paar Movies. Ja. Also, talentierte Schauspielerin, natürlich, das ist so die All-American Feel-Good-Story, weißt du, das ist, boah, das ist, wo viele Leute einfach relaten können, boah, das ist cool. Und wenn du von Vermarktbarkeit redest, dann denke ich, dann ist eher Josh Allen, so, weißt du, das macht strategisch Sinn.
Ja. Ich glaube, was beide dieses Jahr beweisen müssen, und es ist auch irgendwie, da sehe ich die NFL Screenwriter natürlich direkt wieder dahinter, einer von beiden muss den König vom Thron stoßen. Und der König ist leider immer noch im Rennen. Wir haben die Mannschaft noch gar nicht erwähnt, weil die einen First Week Bye hatten. Die Kansas City Chiefs sind immer noch in den Playoffs. Die Jungs sind noch nicht.
Einer von den beiden Teams wird in einem AFC Championship gegen die Chiefs rankommen.
Ja.
Und dann kommt es drauf an. Aber denkst du, okay, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, den du bringst. Denkst du, die Performance diese Woche gegeneinander wird eine Rolle spielen, wer MVP wird? Wenn Josh Lamar besiegen kann diese Woche. Und dann jetzt stellen wir dir vor, der könnte sogar noch Mahomes besiegen im AFC Championship und in den Super Bowl einziehen. Glaubst du, es wird mit reinziehen? Weil normalerweise MVP ist ein Regular Season Award.
Ja.
Aber du kannst mir erzählen, dass sowas nicht ein bisschen damit reinzählen würde.
Wenn ich Voter wäre, würde es mich wahrscheinlich beeinflussen, ob du willst oder nicht. Du siehst ja, was abgeht in der Realität. Wenn jetzt Lamar in das Game reingeht und irgendwie zwei Picks wirft und Josh Allen wirft 5 Touchdowns, dann wird das deine Meinung auf jeden Fall beeinflussen.
Klar, da bin ich bei dir. Aber zu deinem Punkt ganz kurz, Mann. Lamar ist ein krasser Spieler natürlich. Und das Interessante ist auch, dass, wie von mir erwähnt, dass Lamar First Team All-Pro dieses Jahr. Josh Allen war Second Team All-Pro. Und Lamar hat irgendwie 30 aus 50 Stimmen bekommen, First Place Stimmen bekommen. Und das Interessante ist, dieselben Voter voten auch für den MVP-Kandidaten. Daher, ich denke, Lamar hat die Nase vorne. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das, was diese Woche passiert in dem Game, in dem Matchup zwischen den beiden, dass vielleicht noch da ein bisschen, das so ein bisschen reinzählt und sich da vielleicht noch was ändern kann.
Was würdest du wählen in der Situation? MVP oder Super Bowl?
Oh, absolut Super Bowl, Mann. Scheiße, MVP. Ja, Mann. Ja. Wenn ich den Super Bowl gewinnen könnte, ja, weil es ist immer, du wirst vorgestellt als Super Bowl Winning MVP. Obwohl, du wirst als MVP auch vorgestellt, ne? Ja. Former MVP. Nee, ich hätte lieber den Team Award, Mann. Ich sag's dir, wie es ist, Alter.
Ich glaube auch, dass dieser Super Bowl Ring zählt nochmal mehr. Auch wenn, selbst wenn du Lamar Jackson bist, wenn du dreifacher MVP bist, aber nie den Super Bowl Ring holst, dann ist es immer so ein Manko an dir dran. Genauso Josh Allen, der unglaubliche Nummern hat. Auch viel bessere Nummern, was Playoff-Sieger angeht als Lamar. Mhm. Yeah. Aber halt nie das Ding gewonnen hat.
Genau.
Und das ist ein
sehr, sehr guter Punkt, Mann. Also ich denke, diese Saison wird super wichtig einfach für Lamars Legacy werden. Weil du erwähnst gerade, bis zu diesem Punkt, bevor dem Steelers-Spiel, seine Playoff-Bilanz davor war 2-4. Der hatte nur 2 aus den letzten 6 Playoff-Games gewonnen und gleichzeitig war in den Playoffs-Games, er hat für 6 Touchdowns, in sechs Playoff-Games hat er für 6 Touchdowns geworfen und für 6 Interceptions. Also irgendwas hackelt da noch bei ihm in den Playoffs, dass da irgendwie der Wurm drin ist, wo er sagt, hey, in den Playoffs kann er nicht seine beste Performance abliefern, aber wir haben vorhin angesprochen mit dem Rennen. Ich denke, er hat so ein bisschen sein Mindset geschiftet, wo er sagt, hey, wenn es drauf ankommt, dann lasse ich, was mich hier hingebracht hat zu diesem Punkt, entscheiden. Und das ist meine Athletik und meine Ability zu rennen.
Ich habe ein bisschen reingeschaut, weil ich in der Vorbereitung für den Podcast in der Vergangenheit war das Ding bei ihnen immer, glaube ich, dass die in der Season, es hat zu viel gekostet, um zu dem Punkt zu bekommen, dass du in den Playoff bist. Mm. Also er hat sozusagen in der Season zu viel Laufability gezeigt, kleine okay. Verletzungen eingesteckt. Klar, die Mannschaft hatte auch insgesamt ein bisschen Verletzungspech, klar. dass sie immer angeschlagen, sehr angeschlagen in den Playoffs angekommen sind. Okay. Und ich glaube, dieses Jahr hast du mehr gesehen, dass er eben viel Run-Game an Henry abgeben konnte.
Ja,
dass seine Ability eigentlich nur dazu benutzt wurde, um das Run-Game für Henry zu öffnen.
Ja, ja,
und dementsprechend, glaube ich, jetzt einfach noch in gesünderen Zustand ist, dass er jetzt in den Playoffs sein Run-Game, seine Running-Ability ein bisschen mehr benutzt.
Digga, Shoutout Derrick Henry, ganz kurz. 31 Jahre alt. 180 Yards, Alter. Gegen eine Steelers Defense, die dafür bekannt ist, sehr physisch zu sein und auch normalerweise echt eine gute Defense ist.
Ja. Pff,
irre, Mann. Crazy. Der Junge, irre, Crazy. Mann.
Auch wieder seinen ehemaligen College-Teammate ins nächste Jahrhundert gestifft. Er hat immer dieses Gesicht beim Rennen. So dieses.
Yeah. Aber er ist echt ein Game-Changer für Lamars Performance.
Ja.
Weil es einfach, du sagst echt einen guten Punkt hier, dass er einfach diese Yards, die er normalerweise selber einstecken musste, vielleicht in diese Hits, dass er die an Derrick Henry geben kann. Und Derrick Henry ist anders, Mann. Er ist ein Alien, Mann. Er kann sowas einfach, was weiß ich, wie viele Runs, über 300 Rushes dieses Jahr. Und er kann das einfach einstecken, Mann, weil er einfach anders ist. Und das wird wahrscheinlich der Game Changer sein, Alter. Dieses Rush, dieses Running Game.
Ich denke, es ist ein genaues, ich liebe es im Football, wenn es zwei verschiedene Art und Weisen, Football zu spielen, aufeinandertreffen.
Mhm.
Das Battle, immer wenn wir mit den Patriots gegen die Bills gespielt haben, das war immer einfach ein Battle in zwei verschiedenen Art und Weisen, wie du Football spielst. Und ich glaube, genau das kriegen wir mit dem Game. Wir kriegen Run-Game heavy gegen Pass-Game heavy.
Ja.
Wir kriegen Finesse gegen Toughness. Spaß gegen rohe Gewalt, also Ravens Bills ist für mich das Game. Mhm. Also ich bin nehme mir Zeit dafür, Digga. Bis dahin habe ich mein Fernseher hoffentlich da und sowas und setze mich hier in mein Apartment. Ich will keine Minute davon verpassen.
Ja, Mann, du weißt, wie es ist. Get your Popcorn ready. Es wird eine Show, Mann.
Wir sind alle
gespannt drauf. Alrighty. Ja. Noch ein paar Fragen zum Abschluss.
Ja, das ist 2-3 machen, oder?
Dann war es das auch schon wieder, Mann. Alright, 2-3. Na, lass mal gucken, ey. Das muss ich hier durchsortieren. Gibt es noch Trikots von uns zu kaufen? Fragt Pagatech. Müsstest du wahrscheinlich im NFL-Shop kaufen können, ne?
Oder also du kannst jedes Jersey customizen. Allgemein von Spielern, die jetzt nicht so die Top 3 Spieler sind oder sowas, da musst du den Namen selber draufschreiben. Aber du gehst einfach in den Fanatics Shop oder NFL Online Shop zu der Mannschaft, zu dem Jersey, schreibst dir da hinten einen Sotcher drauf, nimmst die richtige Nummer natürlich und dann kommt es direkt zu dir nach Hause. Und die liefern sogar international. Die NFL erkennt automatisch, dass das ein Jersey ist, das lizenziert ist, also das von Mark ist. Und Mark verdient an dem Jersey dann 40, 50 Cent auf jeden Fall.
Nein, ehrlich?
Ja.
Oh shit, wusste ich nicht. Hey, heute
bestell mal ein paar Marken Sonnenschein-Jersey.
Oh shit, Alter. Okay. Was sagt die Kamera Obscura? Guter Name. Ist es schwierig, während eines Spiels sich warm zu halten? Man startet ja irgendwie immer aus der Kalten.
Es hängt davon ab. Also jetzt allgemein ein normales Spiel im Sommer, nein. Ich glaube, Leute sehen das immer ein bisschen anders. Also ihr kennt es halt aus dem Fußball oder anderen Sportarten, wo du die ganze Zeit am Rundrennen bist. Football ist, da ist viel Stop-and-Go drin, aber du brauchst dieses Stop-and-Go. Mhm. Aber wenn es Go ist, dann ist es ein voller Sprint. Es ist ein voller Sprint all-out. Mhm, und die 3 Minuten oder sowas, die du vielleicht noch an der Seitenlinie bist, während der andere Mannschaftsteil auf dem Platz ist, der reicht gerade so, dass du dein Puls wieder runtergeht, dass du ein bisschen Wasser trinken kannst und sowas, dass du, wenn du wieder aufs Feld läufst, du wieder full Speed gehen kannst.
Ja, ja, ja.
Wenn es ein Stretch gibt, wo es wirklich 8, 10 Minuten so die andere Mannschaft den Ball wirklich für lange kontrolliert, Dann wirst du natürlich ein bisschen kälter, aber da kannst du kurz auf, es gibt meistens so Fahrräder an der Seitenlinie, wo du draufjumpen kannst, um dich warm zu halten, Du läufst ein bisschen rum, hoch und runter, aber allgemein ist es eigentlich nicht so, dass du komplett kalt wirst, dass du brauche wieder ein Warm-up oder sowas.
Genau, genau. Aber es ist interessant, Mann. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich habe mich nie wirklich so bewusst wirklich warm gehalten. Und ich war Special Teams, wo du von 0 auf 100 gehst, weißt du, und dann sitzt du für 10 Minuten und dann gehst du raus und musst wieder Full Speed sprinten.
Nee, du bist ein Löwe.
Vielleicht mal kurzer Jump, mal kurz ein paar High Knees. Es ist irre, man muss
den Nacken. Der Löwe muss sich auch nicht stretchen, Digga. Der Löwe im Dschungel steht auch auf und geht jagen, Bro.
Du weißt, wie es ist, man. Nee, aber nee, Nacken wollte, dass ich nicht irgendwie mehr Zerrungen und sowas hatte. Nee, du jumpst auf und let's go, Alter. Und ich denke, das ist einfach, wenn du noch jung bist, dann kann der Körper das noch.
Ist aber auch dein ganzes Training. Dein ganzes Training ist ja genauso. Dein Training ist darauf ausgelegt, dass du sprint, dass du feuern kannst und dann recoverst.
Ja.
Ja, Mann, und du machst ein so langes Warm-up davor, im ganzen Herbst und sowas ist in den USA meistens sowieso so warm, dass du so warm bleibst. Im Winter haben die aufgewärmte Bänke, das heißt, die Bänke sind warm.
Genau,
du hast die großen Jacken, die du über deinen Pad drüber anziehen kannst.
Ja.
Das heißt, das ist normalerweise kein Problem.
Ja. Auch sehr interessante Frage. Die gescripteten Plays in einer Offense, werden die immer durchgespielt oder ab und zu wird einfach geshiftet und wenn die Defense dir was anderes zeigt, wird anders reagiert?
Das hängt immer von dem Playcaller ab. Also ich, in den Offenses, in denen ich bis jetzt gespielt habe, war meistens nur der allererste Spielzug gescriptet. Ja,
ehrlich?
Der erste krass, Spielzug war gescriptet und dann hatten die ein Menü an Plays, wo die in ihrem Kopf wussten, okay, die wollen wir früh callen. Ja, das sind unsere Drive-Starter, das sind so, okay, die sind die Runs, mit denen wir anfangen wollen. Das sind die ersten vier Runs, die wir zum Beispiel callen wollen. Das sind die ersten vier Pässe, die wir callen wollen. Genau. Aber die können sich dann situationsentsprechend auch immer ändern. Wenn du früh in Third and Short oder sowas drin hast, dann ballerst du da natürlich den dementsprechenden Run rein, der nicht in deinem Script ist. Es gibt aber auch Playcaller, die wirklich 10 Plays gescriptet haben und die callen diese 10 Plays und dann
also egal ob Down and Distance, alles.
Egal ob Down and Distance, die callen diese 10 Plays.
Ja, Andy Reid war mal krass, Alter. Ich weiß noch, als wir uns immer auf Kansas City vorbereitet haben, die ersten 15 Spielzüge, Mann, die haben dir da exotische Formationen gezeigt und Plays, wo du dachtest, oh mein Gott, Alter, was ist hier los? Unser DC immer gesagt so, hey, keep everything in front, also spielt safe Defense, macht es durch die ersten 15 Spielzüge durch und danach beruhigt sich das Spiel normalerweise. Aber vor allem bei den Chiefs, Mann, die ersten 15 waren immer sehr, sehr exotisch und schwierig, Alter.
Ja, ich finde es eine interessante Strategie, dass du halt sagst, okay, im Football, wir reden immer drüber, start fast. Du willst das Spiel immer schnell anfangen, dass du schnell ein bisschen vorne liegst, dass du den Druck auf den Gegner erhöhst und dass er seine Art und Weise zu spielen ändern muss. Und da mit so 15 exotischen Spielzügen anzufangen, die Defense einfach verunsichern, ist auf jeden Fall was ich, glaube ich,
crazy,
wenn ich in Deutschland coachen würde, zum Beispiel ausnutzen würde, Digga. Wenn ich
in
Jugend oder sowas coachen würde, Jugend GFL.
Let's go.
Ich hätte Quarterback, Tackle, Motion, Digga, alles wirklich lassen. Throwback, Pass werfen.
Okay, wir machen noch, sorry Leute, man, zu viele Fragen hier, aber wir gehen kurz drauf ein. Tony Stark 7 fragt, deine Meinung zu Antonio Pierce, Entlassung bei den Raiders. Weil was hältst du davon? Ich weiß nicht. Ja, du hast so Insight. Du kennst ihn ja, oder?
Ich kenne ein bisschen, Mann.
Er hat dich auch entlassen.
Ist ein Business. Er ist tough. Ihn würde es nicht derailen. Er war ja gar nicht jemand, der, sag ich mal, auf einem Headcoach. Ja,
sorry, ganz kurz. Was ist mit diesen Einjahresdingern hier, dass du ein Jahr Headcoach sein darfst und dann direkt raus musst, Mann?
Ich glaube, die Raiders ist die Situation, diese. Du hattest bevor du McDaniels geheiert hattest, hattest du Rich Bisaccia als Interim Head Coach, genau, den alle Spieler geliebt haben,
genau,
der diese Kultur von Gruden weitergeführt hat. Und als du dann dich entschieden hast, ihn zu entlassen, hast du, glaube ich, viel Kapital bei den Spielern verloren. Mhm. Viele Fans waren sauer, deswegen du hast McDaniels reingebracht, der meiner Meinung nach ein sehr, sehr, sehr guter Coach ist, aber der dort nicht so aufgenommen wurde, glaube ich, auch weil es diesen Nachgeschmack hatte, dass, hey, du bist jetzt hier und du willst jetzt deine Kultur bringen, aber wir hatten eigentlich ja schon den Guy, den wir wollten. Ja? Mhm. Und du hast AP den Interim gegeben, nachdem du McDaniels gefeuert hast. AP hat einen guten Job gemacht, dass das Ganze nicht eskaliert. Ja? Das war eine Situation, wo das hätte, war noch viel Saison übrig. Und es hätte sehr nach hinten losgehen können. Er hat dafür gesorgt, dass alle zusammenbleiben, dass wir sogar ein paar Spiele gewinnen. Wir haben Kansas City geschlagen an Weihnachten. Mm. Und das hat ihm, glaube ich, wirklich einen Stein im Brett gemacht bei der Fanbase. Ja. Und hätten wir, Digga, wir waren ein paar Punkte weg davon, dass wir sogar noch vielleicht die Playoffs reingekommen wären in dem Jahr. Ja, da war ein Spiel am Ende gegen die, glaube ich, Colts war das, die das am Ende das Genick gebrochen haben. All that being said, du hast ihm einen Shot gegeben nach dieser Erfahrung mit Rich Bisaccia. Du hast einen erfahrenen GM dazu geholt mit Telesco von den Chargers. Hast dir das Ganze ein Jahr lang angeschaut. Das Ganze war turbulent und, glaube ich, einfach nicht so erfolgreich wie gedacht. Ich glaube, die Leute haben gedacht, dass auf dieser Welle des Enthusiasmus, der da dann doch ein bisschen drin war, diese Raiders-Kultur-Aspekt, bringt, dass er diese Raiders-Culture wirklich embraced hat. Hätte es funktioniert, wäre sich da gewesen, aber es ist nach hinten losgegangen. Wir haben gesagt, hey, dann machen wir jetzt Clear House. Du hast dazu, auch noch Tom Brady
das
jetzt
in der
Ownership-Seite im Boot. Und ich glaube, dass er jemand ist, der halt versteht, wenn du langfristigen Erfolg aufbauen willst, dann muss das Ganze aus einer Hand kommen.
Genau.
Das Ganze muss eine durchgehende Philosophie sein in der ganzen Organisation. Das heißt, du kannst nicht ein zusammengestückeltes Fleckenteppich haben aus, wir haben den Typ hier reingeholt, der ist Head Coach geworden bei Accident und haben dann hier von irgendwo einen anderen GM dazu gesetzt und der ganze Staff hat sich so zusammengesteckt. Ich habe gehört, dass da auch einfach noch vielleicht zu viele Köche in der Küche waren, was auf AP seiner Seite. Ich habe gehört, er hat sich seine Mentoren mit ins Boot geholt, also Coaches, für die er gespielt haben, die seine Berater waren, die halt auch natürlich ihre Finger überall im Spiel hatten.
Klar.
Und ich glaube, dieses Konstrukt für jemanden, der weiß, wie Erfolg aussieht, der in New England 20 Jahre lang das erfolgreichste Franchise aller Zeiten geführt hat, macht so keinen Sinn. Und ich glaube, lieber gehen wir jetzt wirklich nochmal paar Jahre durch ein Rebuild, aber tun dadurch wirklich was aufbauen, was längerfristig erfolgreich sein kann.
Absolut. Ja, ich glaube, er hat ja auch erwähnt, das wurde schon bekannt gegeben, dass er auf jeden Fall involviert sein wird im Hiring, weil die suchen da auch nach einem neuen GM, ne? Eine Combo,
ja,
ne?
Die haben den GM auch einlassen, ja.
Genau. Also ja, das wird interessant, aber ich denke, ich bin da komplett bei dir. Ich denke, Tom Brady hat auf jeden Fall eine Rolle gespielt und einfach das mit der neuen Ownership oder dass er Teil davon ist, dass er einfach, hey, wir brauchen einen Overhaul. Ja. Wir müssen einfach von null anfangen und unsere eigenen Leute reinbringen und einfach so Overhaul, das Roster und die komplette Philosophie dieser Franchise.
Ich kann dir das perfekte Beispiel geben. In Deutschland, in der Politik, du hast ja immer Koalitionen.
Mhm.
Du hast Koalitionen und am Ende scheitert es daran, dass halt irgendwie dann doch nicht alle auf dieselbe Page kriegen. Ja?
Genau.
Weil halt irgendwie dein Regierungschef ist der Guy und der Finanzminister will irgendwas anderes und dies, das.
Klar.
So, wenn das Ganze aus einer Hand kommt, dann geht das Ganze auch in eine Richtung.
Smooth,
in der Politik, da willst du vielleicht viele Meinungen mit im Boot haben, damit alle Leute vertreten sind, aber in der NFL nicht. In der NFL brauchen wir eine Richtung und die ganze Mannschaft muss in eine Richtung gehen. Ich bin Fan davon, wenn du wirklich Head Coach, GM und die ganze Organisation, die vom Fotografen bis zum Hausmeister, alle dieselbe Richtung ziehen, die alle dieselben Ziele haben, dasselbe Mindset haben.
Ja, hundertprozentig. Alright, lass direkt nach Boston rübergehen. New England Patriots, neuer Head Coach wurde bekannt gegeben, Mike Vrabel. Patriot Great natürlich. Und da sind auf jeden Fall Ties. Es wird gemunkelt, dass vielleicht er einen gewissen OC zurück ins Boot holt. Einen Josh McDaniels, was natürlich du, wofür du schon öfter gespielt hast. Einfach so, ja, sag mal, reagier mal darauf, Alter. Wie siehst du das und wäre das vielleicht potenziell wieder ein Landing-Spot für dich und wie würdest du dazu stehen?
Bro, ich hatte eine. New England hat einen Stein bei mir im Brett, ja. Das ist eine.
Ein
Spot, die mir einen Shot gegeben haben. McDaniels ist der Coach, der mir einen Shot gegeben hat. Ich will nicht spekulieren, ob der Call kommt oder nicht. Ich muss mich jetzt gerade darauf fokussieren, dass ich hier in Nashville ankomme und dass ich alles bereit habe, um wirklich eine starke Offseason zu haben. Ja, ich bin jetzt 30. Ich bin sicherlich nicht die erste Nummer in dem Rolodex von jemand, der einen neuen Coaching-Spot bekommt. Aber wenn der Call kommt, bin ich ready.
Genau, you're ready. Das ist ein Ding über Jakob, Mann. Ihr wisst, er wird ready sein, Mann.
Ob das jetzt eine 508-Nummer ist oder irgendeine andere Vorwahl. Aber ich würde mich natürlich freuen, auf jeden Fall.
Klar, Mann. Love it. Leute, Mann, erstmal, ich entschuldige mich, hier sind einige Fragen unbeantwortet. Aber das Gute dran ist, es ist auch wie die Idee dieses Podcasts überhaupt angefangen hat, war über die Real Talks, die wir hatten im Hype House One vor 2 Jahren. Also wir werden auf jeden Fall wieder einige Real Talks und auf jeden Fall einige von euren Fragen beantworten im Hype House. Daher nicht zu traurig sein. Aber ja, Mann, ich denke, das war eine sehr gute Episode, Mann. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, dich in der Debatte komplett zu zerstören.
Alter, ich will mein Buch raus, Digga. Ich will mein Buch raus erstmal.
Markus.
Na, Mann. Wir hatten gute Zeit. Wir haben über Playoff Divas geredet. Wir haben über die wilden Wildcard-Weekend-Ergebnisse geredet und natürlich die Diskussion Lamar Jackson, Josh Allen, die Gesichter der Liga. Wie geht's weiter geredet? Danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Dann hoffentlich habe ich hier mein Studio-Setup finally ready.
Schau gut aus.
Danke fürs Zuhören.
That's it. All right.
Peace.
Bis dann. Ciao, ciao.